Willkommen zu eurem liebsten Tiermedizin-Podcast Breaking Vet mit mir. Ich bin Karim und Jana. Esel nennt sich immer zuerst. Egal, heute geht es um sehr, sehr spannende Themen. Und zwar geht es darum, warum wir alle Zombies werden und wie wir fremd beeinflusst werden und ob Kaninchen und Hasen sich paaren können. Ihr werdet schon sehen, wohin es geht. Viel Spaß!
Guten Morgen, Karim.
Guten Morgen, Jana. Wir klatschen uns immer vorher ein und genau in dem Moment, wo ich geklatscht habe, startet draußen der Laubbläser.
Ja, Murphy's Law, oder? Letztes Mal war es hier bei mir oder irgendwelche Sirenen oder so. Es ist doch immer das. Ja.
Ja. Jetzt kann das Mikrofon mal zeigen, was es kann.
Ja. Ja, deine Tonspur ist doch sowieso immer perfekt.
Oh, danke. Ja, es liegt nicht an mir, es liegt an der Technik.
Das ist ein äußerst nerdiges Kompliment. Ist dir das aufgefallen? Aber schön, wenn du dich drüber freust. Deine Tonspur ist nerdige, so perfekt.
Über nerdige Komplimente freue ich mich am meisten.
Wie geht's dir?
So. Ja, gut. Mir geht's hervorragend. Ich bin immer noch in Elternzeit. Es ist immer noch Januar. Dementsprechend ist mein Thema auch nicht so ultra deep, aber ich hoffe, spannend und irgendwie interessant. Ich hoffe darauf, dass du ein bisschen mehr Substanz lieferst, um meinen Mangel auszugleichen.
Ja, du hast mich gerade schon wieder, wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen, du hast mich aus meiner Analysis Paralysis gerissen jetzt hier mit unserem Call. Das ist,
Analysis Paralysis.
Jedes Mal erklär mal. Podcast. Naja, es gibt ja irgendwie den Punkt, an dem man zu viele Informationen sammelt und die nicht mehr hilfreich sind für eine Entscheidungsfindung. Und das ist bei mir regelmäßig vor dem Podcast so, wenn ich nämlich das Gefühl habe, also ich prokrastiniere wie wahnsinnig. Das heißt, ich mache immer die Vorbereitung nur ganz knapp vorher und stehe dann ultra früh auf, damit ich noch Sachen lesen kann. Und stelle dann aber so anderthalb bis eine Stunde vor Aufnahme vor, scheiße, das schaffe ich niemals. Es gibt noch so viel zu recherchieren. Und hier, das ist noch interessant und das muss auch noch rein. Und ach, was gibt's denn hier noch? Und wieso ist das jetzt so? Ah, okay, die Frage kann ich noch nicht beantworten. Das heißt, ich kriege jedes Mal einen Riesenstress, weil ich nicht genug Informationen gesammelt habe oder meine, das nicht getan zu haben. Und dann, wenn du anrufst, dann ist es meist, oder wenn wir dann verabredet sind, dann, ja, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Ich kann jetzt das liefern, was ich habe und das muss irgendwie gut sein. Also, ja, ich habe ein bisschen was zusammengetragen, aber in meinem Kopf ist es jedes Mal so, dass das noch längst nicht ausgeschöpft ist.
Ich glaube, das ist auch sowas, was spätestens beim Diss-Schreiben jeder irgendwie antrifft, dieses, okay, man hat so dieses Schneeballsystem, man sucht sich da irgendwelche Übersichtspaper aus und dann von denen aus geht man dann immer mehr in die Tiefe und dann hat man irgendwann so einen Wust an irgendwie hunderten Papern, die man da irgendwie versucht zu verstehen und einzubringen. Und ich glaube, dass das, ich habe das Gefühl, dass das so ein stark greifender Mechanismus ist, dass mir damals geholfen hat und das, was ich auch immer empfehle, ist einfach einen krassen Cut zu machen. Also ich habe gerade mit einem Kumpel gesprochen, hallo Rodja, über seine Diss und er hatte auch das gleiche Problem und ich meinte zu ihm halt hier, guck dir an, was deine eigentlichen Fragen sind und beantworte ausschließlich diese Fragen, Punkt. Und wenn du rechts und links guckst, vergiss es, beantworte erstmal nur die Fragen und wenn du alles fertig hast, dann kannst du nochmal rechts und links gucken, weil ich glaube, wenn man halt einmal das so formuliert hat, dann merkt man, okay, diese Tangenten, die ich so rechts und links noch bearbeiten könnte, die haben eigentlich nichts mit der eigentlichen Frage zu tun. Und ich glaube, wenn man von einer Frage ausgeht, macht es das etwas einfacher und da muss man halt rechts und links radikal schneiden. Aber das ist nur meine Herangehensweise.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Gleichzeitig weiß ich jetzt schon, dass ich das überhaupt nicht hinkriegen werde.
Okay, fair enough. Ich habe vorher, bevor wir starten, aber noch ein kleines Seitenthema. Und zwar mir ist etwas aufgefallen bei Instagram. da habe ich eine Ausschreibung für eine tiermedizinische Stelle gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war, also es war auf jeden Fall die Tierklinik Ahlen und ich glaube, die haben irgendwie Experten gesucht, also irgendwie Fachtierärztinnen oder irgendwie sowas in der Richtung. Was ich interessant fand, da war diese Ausschreibung, die Tierklinik Ahlen macht ja generell sehr guten Social-Media-Auftritt.
Perfekt.
Der Wahnsinn. Bitte?
Ja, sie sind richtig gut.
Ja, ne? Finde ich auch. Und das allererste, was die da geschrieben haben, ist, hier, wir haben eine sehr gute Stimmung bei uns im Team und es ist eine echte 40-Stunden-Woche. Mhm. Und ich glaube irgendwie noch sowas wie optional 4-Tage-Woche oder irgendwie sowas.
Ja.
Und das fand ich interessant, weil das für mich ein absolutes Indiz dafür ist, dass so diese, hier, du kannst dir aussuchen, wo du arbeitest, wenn du halbwegs qualifiziert bist als Tierärztin. Das stimmt. Und die Kliniken merken das und generell alle Arbeitgeber in der Tiermedizin merken das und versuchen, sich dementsprechend attraktiv zu machen. Und deshalb, das finde ich einen sehr, sehr positiven Trend, dass jetzt bei sehr großen Kliniken wie Ahlen angekommen ist, hier, das ist anscheinend wichtig. Und dass die damit werben, also dass sie versuchen, Leute anzulocken, indem sie damit werben, was sie dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin bringen. Und nicht so, ja, wie ich das früher von der Uni noch kenne, ja, du musst das und das gemacht haben und dann musst du hier noch irgendwelche Praktika da gemacht haben und sonst irgendwelche Zusatzqualifikationen, weil sonst ziehen wir dich überhaupt nicht in Betracht. Pech gehabt. So war das zu meiner Zeit noch. Und es ist angenehm zu sehen, dass sich das jetzt wandelt.
Ja, ich glaube auch ganz natürlicherweise dadurch, dass diese Praktika-Knappheit irgendwie zunimmt, diese Knappheit an klinisch arbeitenden Tierärzten. Plus dazu kommt dieser wahnsinnige Haustier-Hype jetzt. Also es wird ja eher mehr quasi, das Machtverhältnis wird ja noch mehr auf Seiten der Arbeitnehmer kippen.
Ja. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv und freut mich, dass es in diese Richtung geht. Ich hoffe für alle, die zuhören, die gerade noch im Studium sind, dass ihr zuversichtlich seid und euch denkt, okay, cool, wenn ich dann irgendwie mein letztes Staatsexamen habe und approbiert bin, dann kann ich da rausgehen und halt was in cool klinisch arbeiten und nicht irgendwie abfuck. So, ja. Das finde ich schön.
Die sind natürlich auch ein super gutes Beispiel, die sind aber nicht die einzigen.
Klar.
Also es gibt, gibt immer wieder gute Beispiele für irgendwie progressiv denkende Klinikmanagements und also so langsam bemerkt man dann doch den Wandel.
Ja.
Und um auf dein Lieblingsthema zurückzukommen, ich glaube schon auch, dass Social Media da eine ordentliche Rolle bei spielt.
Total, weil ich meine, wenn du als Tierklinik einen guten Auftritt hast oder als Praxis und dir tiermedizinische Studenten und Studentinnen folgen, dann ist halt, ja, da hast du halt den Nachwuchs schon mal an der Leine. Das ist voll geil.
Ja, und auch, dass der weltweite Vergleich viel eher gegeben ist, ne?
Stimmt,
dass halt, dass halt jeder die Arbeitsbedingungen von britischen Tierärzten verfolgt, von amerikanischen Tierärzten, von australischen Tierärzten, so, das, also, ne, das ist ja immer mehr quasi, dass man Vergleiche ziehen kann, nicht nur in seinem eigenen Landkreis, sondern viel, viel größer.
Ja. Landkreis, ja, das stimmt.
Ja. So, okay,
so,
genug Palaver.
Hit me.
Fang mal an. Soll ich anfangen?
Ja, hau rein. Sag mal, was unser übergeordnetes Thema war.
Also, ich konnte mich nicht entscheiden, was ich dir schreibe, ob ich schreibe Überlebensstrategien oder Zombies. Und dann habe ich gedacht, nee, Zombies kann ich dir nicht schreiben, dann drehst du vollkommen ab.
Wäre wahrscheinlich passiert, ja.
Ja, aber das heißt, eigentlich rede ich über Zombies.
Okay.
Ja, im übertragenen Sinne natürlich. Also, es geht um Krankheiten, die Verhalten verändern können. Und weswegen ich da auf Zombies kam, war, ich hatte so die Hypothese im Kopf, dass dieses, also so Figuren, die oder Dinge, die nicht wirklich existieren, haben ja meistens so eine kleine, wahre Grundlage. Und dann dachte ich halt, dieses Bild vom Zombie kommt bestimmt von halt irgendwelchen Erkrankungen, die sich zentral auswirken und Verhaltensänderungen hervorrufen. Ist aber gar nicht so, sondern das kommt von irgendwelchen, von der Urangst, dass Tote auferstehen könnten. Und das ist tatsächlich so mit diesem Tod assoziiert. Und ich dachte, es geht halt einfach mehr um dieses willenlose Menschen, die irgendwie seltsam durch die Gegend geistern. Aber nein.
Darf ich dazu was sagen? Ist das dein Thema?
Nee, das ist nicht mein Thema. Bitte sag.
Okay, weil ich weiß da zufällig relativ viel drüber, weil ich damals die Bachelor- oder Masterarbeit von einem meiner besten Kumpel Schnoli gelesen habe. Der hat Medienwissenschaften studiert und der hat sich damit auseinandergesetzt mit der Geschichte der Zombies in der Popkultur. Mhm. Und die Arbeitshypothese von ihm, und ich glaube, das ist auch so die gängige, war, dass Zombies symbolisieren, dass du in der Masse untergehst. Und es geht im Endeffekt darum, dass früher, Anfang 20. Jahrhundert, ausgehend des 19. Jahrhundert, waren Bösewichte oder das waren Monster immer so einzelne böse Dinge. Dracula, Frankensteins Monster, diese ganzen Einzelfiguren, die halt irgendetwas besonders böses machen. Oder reale wie Jack the Ripper oder so. Mhm. Und dann gab es im 20. Jahrhundert den Wandel, spätestens im 21. Jahrhundert, dass das, wovor die westliche Gesellschaft in Anführungszeichen, am meisten Angst hat, ist nicht einzelne Bösewichte, die einem irgendwas Böses tun, sondern Uniformität, also dass man in der Masse untergeht. Mhm. Und der Zombie ist ja so das Paradebeispiel dafür, weil man als Zombie keinen eigenen Willen mehr hat. Man verschwimmt einfach in dieser schlurfenden, hirnsuchenden Masse und geht, die Individualität geht komplett unter. Und dass das so ein bisschen das Metathema dahinter ist.
Willst du mir jetzt sagen, dass die Angst vor der Zombie-Apokalypse unseren Individualismus, den wir jetzt so haben, getriggert hat?
Ja, wahrscheinlich.
Steile These, okay.
Oder umgekehrt.
Ja.
Ja.
Cool, ich glaube, so funktioniert die Welt.
Du klingst sarkastisch, aber ich halte diese These für wirklich interessant, weil ich glaube wirklich, dass so die Angst, seine Individualität zu verlieren, schon dramatischer ist als vor 100 Jahren, wo es halt nicht so bedrohlich wirkte, wenn man nicht hervorsticht.
Mhm. Ja, klar, in Grundzügen gehe ich da schon auch mit. Da fehlt mir nur definitiv das Grundlagenwissen, um da einzusteigen in die Diskussion.
Okay, aber das war auch gar nicht das Thema. Sorry genau. Für den Exkurs.
Ja, alles gut. Also der Zombie-Aspekt, auf den ich hinaus wollte, waren so Verhaltensweisen, die quasi von außen gesteuert werden.
Mhm.
Und zwar gibt es da ja so ein paar Beispiele von Krankheiten und insbesondere von Parasiten, die sich sowas wahnsinnig zunutze machen, dass sich Verhalten über biochemische Mechanismen steuern lässt. Mhm. Und da findet man auch super, super interessante Zusammenstellungen, wenn man das googelt, Parasiten, Zombie-Parasiten oder sowas in der Art. Und ich habe mir so ein paar Beispiele rausgesucht, die ich irgendwie mal hier näher beleuchten wollte. Und da habe ich mir heute Morgen als erstes ein cooles YouTube-Video angeguckt, das kann ich bestimmt auch mal verlinken. Von einer Juwelwespe. Weißt du, wie eine Juwelwespe aussieht?
Mm-mm.
Nee, das sind so, kannte ich vorher auch nicht, so kleine, ich würde schätzen so 2 Zentimeter lange Erdwespen, die so wunderschön türkisblau schillern. Die gibt es bei uns natürlich nicht, sondern das ist ein tropisches Tier. Und diese Erdwespe hat prinzipiell keinen Bock, ihre Larven aufzuziehen und sucht sich dafür andere Opfer, in dem Fall nämlich Schaben. Und jetzt muss man wissen, eine Schabe, also so eine Kakerlake, ist halt um ein Vielfaches größer. Die ist bestimmt 3-5-mal so groß als diese kleine Juwelwespe. Wie die Wespe das hinkriegt, ist, die schleicht sich da an die Schabe an und dann injiziert sie 2-mal relativ gezielt ein Gift. Und zwar ist der erste Stich dafür da, um ihre Vorderbeine zu lähmen, dann kann sie erstmal nicht mehr fliehen. Und der zweite Stich geht direkt ins ZNS, also sowas wie ein Gehirn haben die ja, so Ganglien, quasi so Nervenknoten. Da sticht die rein, injiziert ihr Gift und dann lässt sie die Schabe erstmal wieder los und setzt sich so daneben und wartet erstmal ab. Was dann passiert, ist, dass die Schabe durch dieses Gift ihren Fluchtreflex verliert. Die stirbt nicht, die ist auch nicht irgendwie komplett gelähmt, sondern die hat einfach nur das Gefühl, ich werde hier nicht bedroht, ich muss hier nicht weggehen. Und wenn das dann genügend wirkt, dann läuft diese winzige Wespe an die 3-4-mal so große Schabe ran und nimmt so einen von diesen Antennen, von diesen Fühlern, die sie vorne haben, also diese Begriffe sind bestimmt nicht biologisch korrekt. Haut mich nicht, ihr Biologen. Ich will das nur so erklären, dass man es versteht. Und führt die quasi so willenlos wie an so einer Angel. Komm mit mir mit. Und die läuft dann hinterher in den Bau dieser Erdwespe. So. Dann legt die Erdwespe ein Ei direkt an den Körper von der Schabe und baut den Bau zu. Und die Schabe denkt sich, naja gut, dann liege ich jetzt halt hier in diesem Bau. Gibt ja keinen Grund, sich hier wegzubewegen. Ist ja in Ordnung, die steht ja immer noch unter dieser Giftwirkung. Was dann passiert, ist, dass das Ei der Juwelwespe sich quasi von der Schabe ernährt. Und die wirklich über 1 bis 2 Monate hin quasi von innen auf isst, während sie wächst und sich entwickelt. Und dann krabbelt eine junge, quietschfidele Juwelwespe aus diesem Bau und quasi der Kadaver der ausgesaugten Schabe bleibt zurück und hat quasi der Mama-Juwelwespe ihre Aufzucht übernommen.
Das ist hart ekelhaft.
Das ist hart ekelhaft, das ist auch hart crazy und ein bisschen beängstigend. Und wenn man sich jetzt denkt, naja gut, das ist halt so, ne, in den Tropen irgend so eine türkis schillernde Wespe, ja, dass die abgefreakte Sachen machen, das wissen wir, haben ja auch schon mal hier über so neuseeländische Muscheln gesprochen, die irgendwelche beängstigenden Gifte verbreiten. Aber nein, so weit muss man überhaupt nicht gehen, weil wie ich auf dieses Thema kam, war nämlich eigentlich der kleine Leberegel. Kannst du dich an unsere Parasitologie-Vorlesung erinnern? An den kleinen Leberegel?
Leider.
Ja, leider, genau, okay. Also generell finde ich Parasiten, also ich konnte nicht so viel mit Para anfangen, aber wenn man jetzt so über Parasiten liest, dann denkt man, ich habe sowieso ständig wieder so Momente, wo ich denke, Alter, diese Welt ist einfach so verrückt. Es ist so krass, was es alles gibt. Allein die Vorstellung, dass der kleine Leberegel 3 Wirte für seinen Vermehrungszyklus braucht, die überfordert mich schon mal ein bisschen, dass ich so denke, hä, okay, du brauchst 3 andere Tiere und du bist so ein winziger Parasit, der sich kaum fortbewegen kann in der Welt. Wie soll das funktionieren? Und zwar braucht er erst eine Schnecke, dann braucht er eine Ameise und dann braucht er einen Wiederkäuer oder ein anderes Säugetier. Der hat irgendwie ein ziemlich breites Entwurfspektrum dann. So, und an sich lebt er in den Gallengängen. Das heißt, Galle wird ja auch in Darm ausgeschieden, gelangt quasi in den Kot und da sind die Eier von diesem Leberegel drin. Eier mit Larven. Diese Eier mit Larven liegen dann halt irgendwo auf dem Boden rum, wo sich Kot halt so befindet und können da auch relativ lange überleben. Dann kommt eine kleine Schnecke vorbei, frisst so, was ihr über den Weg läuft, unter anderem so diese Eier mit den Larven drin. Dann durchbohren diese Larven in der Schnecke die Darmwand und entwickeln sich erstmal im Schneckenkörper über so verschiedene Zwischenstufen weiter. Und dann, wenn sie so ein gewisses Stadium erreicht haben, wandern die in die Atemhöhle der Schnecke. Und was dann passiert, ist, dass sie so Schleimbälle bilden, um diese Parasitenstadien drumrum. So, und die spucken sie aus. Dann kommt eine Ameise daher, findet diesen Schleimball und denkt sich, ach, das ist ja ganz lecker. Futtern diesen Schleimballen mit den kleinen Leberegel-Larven drin. Dann gibt es wieder Entwicklungsstadien in der Ameise. Und wenn die abgeschlossen sind, dann wandern einige wenige von diesen, die heißen dann Metazerkarien, in einen dieser Hauptnervenknotenpunkte, die ich eben bei der Schabe schon angesprochen hatte, und induzieren da eine Verhaltensänderung. Was diese Ameise dann macht, ist, sie klettert an einem Grashalm oder einer Blume oder was halt da gerade um sie rumsteht, ganz nach oben. Und wenn sie ganz oben angekommen ist, bekommt sie einen Krampf in ihrem Unterkiefermuskel und beißt sich da fest. Und warum tut sie das Ganze? Wer ganz oben an einem Grashalm sitzt, und das am besten noch am Morgen, wenn die Temperaturen noch relativ gering sind, das ist nämlich auch noch so ein Triggerfaktor, der wird viel eher verfrühstückt von so einer Kuh, die sich den Weg über die Weide grast. Heißt, diese Ameise mit den Leberegellarven drin, landet in ihrem Endwirt, nämlich dem Säugetier. So, und da endet schon wieder meine kognitive Kapazität, dass quasi so ein winziger Leberegel dazu in der Lage ist, diese Ameise dazu zu steuern, ihn nach oben an einen Grashalm zu bringen, damit sie dann gefressen wird, damit er in seinem Endwirt landet.
Das ist total abgefahren.
das ist brutal abgefahren. So, und dann kann man ja denken, naja gut, das sind halt so kleine Insekten, die haben kein richtiges ZNS, die haben halt so ein paar Ganglien, da kann man schon mal irgendwas steuern. Ja, kann man denken. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel Arroganz zu denken, dass der Mensch nicht auch von Parasiten verändert wird. Du weißt schon, wo ich hin will, oder?
Ich befürchte es, ja.
Was hast du im Kopf?
Du willst wahrscheinlich auf Mäuse, die, was war das, Toxoplasmose oder was ist das?
Ja, nee. Genau, Toxoplasma gondii. Okay. Ja.
Ja.
Okay, Schrittchen zurück. Es gibt Parasiten, das sind Einzeller, die leben eigentlich in Katzen. Das ist der Ort, in dem sie sich tatsächlich fortpflanzen. Die haben aber Zwischen- oder Fehlwirte. In der Regel sind es Mäuse. So. Was dieser Parasit mit Mäusen macht, ist, dass er ihr Verhalten derart verändert, dass sie sich erstmal mehr draußen bewegen. Das heißt, sie verstecken sich nicht mehr so viel. Und sie verlieren ihre Angst vor Katzenurin. Manchmal werden sie sogar davon angezogen. Das heißt, so eine Maus, die mit Toxoplasmen infiziert ist, wird viel eher von einer Katze gefressen als eine Maus ohne diesen Parasiten. So, und für Toxoplasma ist es super gut. Infizierte Maus wird von der Katze gefressen. Yay, Toxoplasma ist in der Katze, wo es gerne hin möchte. Jetzt muss man wissen, diese Toxoplasma-Oozysten können aber sich nicht nur in der Katze und in der Maus einnisten, sondern eben auch in allen möglichen anderen Säugern, wo sie denn so landen. Zum Beispiel im Menschen. Über rohes Fleisch oder über ungewaschenes Obst oder irgendwie sowas. Oder Katzen im Haushalt können die aufgenommen werden und bilden dann Zysten im Gewebe. Eben auch im Gehirn. Und dann gibt es vor allen Dingen einen Prager Forscher, der beobachtet hat, was denn eine Toxoplasmose, die für den normalen immunkompetenten Menschen gar nicht so fühlbar eine Auswirkung hat. Das ist relevant bei Schwangeren und für die fetale Entwicklung. Aber so der erwachsene Mensch, der sich damit infiziert, hat in der Regel keine klinischen Erscheinungen. Was man aber beobachtet ist, dass diese Leute mitunter risikofreudiger werden. Es gibt so Untersuchungen, dass Menschen mit einem Toxoplasmose-Titer ein erhöhtes Risiko für Verkehrsunfälle zum Beispiel haben als Menschen ohne. Und dann fragt man sich, wie kann das denn passieren? Also diese Hypothese an sich, die ist schon richtig alt. Das ist schon, der hat das schon vor 30 Jahren postuliert, dass Toxoplasmose quasi mehr mit dem Menschen macht, als wir zugeben wollen. Diese Kausalität dazwischen ist aber nicht bewiesen. Also man hat diese Beobachtungen und die wurden natürlich inzwischen auch ausgeweitet. Man hat das so in Bezug zu einzelnen Länderprävalenzen gesetzt. Also welche Länder haben eine hohe Durchseuchung von Toxoplasmose, welche haben eine geringere. Also da kommen wir wieder nach Skandinavien. Bei denen ist es eher so ein geringes Level. Und bei so südamerikanischen Ländern ist das vielleicht eher höher. Und wenn du dich auf ein Land beziehst, kannst du tatsächlich feststellen, dass es in Berufen, die so Hochrisikosituationen schon auch suchen, ausgeprägter. Also so die BWLer, die sich die hohen Managementpositionen suchen, haben vielleicht etwas eher eine Toxoplasmose als die anderen. Jetzt muss ich dazu sagen, das sind alles so Beobachtungen. Die sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, nur weil jemand gerne Basejumpen geht, oh, der hat Toxoplasmose.
Korrelationen aber und Kausalitäten und so, ne?
Ja, richtig. Das ist wieder unser altes Thema. Was tritt zusammen auf und was tritt aufgrund etwas anderes auf?
Ja. Ja,
du weißt, was ich meine. Was jetzt halt neu ist an dem Thema, ist, dass sich Mechanismen angeschaut werden, wie diese Verhaltensänderungen induziert werden könnten. Und da hat man gefunden, dass Toxoplasmen in der Lage sind, Dopamin zu produzieren. Beziehungsweise genauer, aha, die Vorstufe, L-Dopa. Dopamin ist natürlich ein Neurotransmitter, der durchaus in der Lage ist, Verhalten zu verändern. Oder der das permanent in jedem von uns tut. Und damit ist natürlich ein Mechanismus geliefert, über den relativ wahrscheinlich gesagt werden kann, okay, dann hat das eine Auswirkung. Die Frage war nämlich die ganze Zeit, okay, diese Toxoplasmen sitzen an ganz verschiedenen Stellen im Gehirn. Die haben keinen, man sagt Tropismus, die haben keine Vorliebe für ein bestimmtes Hirngewebe. So ein ganz leichtes für so angstassoziierte Strukturen für wie Amygdala und Nucleus accumbens. Aber jetzt nicht, dass man sagen könnte, die gehen immer dahin. Und dann fragt man sich, naja, wenn die überall im Gehirn verteilt sitzen, warum sollten sie denn die gleichen Verhaltensausprägungen bewirken? Ja, weil Dopamin eben nur, oder dieses L-Dopa eben nur in den Zellen wirken kann, wo ein Enzym vorhanden ist, was es zu Dopamin umsetzt. Und das ist eben nur in den dopaminbildenden Regionen der Fall.
Aber müsste dann nicht, wenn die verteilt sind und einfach nur L-Dopa bilden, müsste dann nicht, also dann ist es ja egal, was ich mache, dann wird mehr Dopamin ausgeschüttet, oder?
Ja.
Also das steigert ja noch nicht die Risikofreudigkeit.
Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch, das erklärt nicht, warum die Verhaltensweisen so spezifisch geändert werden.
Ne? Ja, genau.
Also nur,
ja,
weil
ja,
ich mehr genau. Dopamin irgendwo habe, heißt es ja nicht, dass ich Katzenurin weniger abstoßend finde, was man übrigens auch im Menschen beobachten kann. Oder dass deswegen der Testosteronspiegel beeinflusst wird oder so. Das ist nicht abschließend geklärt. Aber das ist quasi eine Verdachtshypothese, die jetzt erstmal beobachtet wird und an der jetzt weiter rumgeschraubt wird. Wozu sie allerdings passt, ist, dass in Menschen mit einer Schizophrenie-Erkrankung erhöhte Toxoplasmose-Titer gefunden werden. Und das ist schon länger quasi in Beobachtung, dass Toxoplasmose durchaus eine Schizophrenie verursachen kann oder mitbedingen kann.
Ja, Moment, schön. Da muss ich kurz einhaken, weil ich hatte mich mal mit diesem Schizophrenie-Thema auseinandergesetzt. Und das sind ja reine Korrelationen, die da bestehen, oder?
Also, ja, und auch die, das, und, ja, natürlich. Ja, auch das.
Und die sind auch, also dass die Toxoplasmose das begünstigt oder verursacht, weiß man nicht. Man weiß nur, dass
es zusammen auftritt. Ne? Genau. Der Mechanismus, wie gesagt, ist nicht komplett entschlüsselt. Was aber interessant ist daran, ist, dass du dieses Verhalten, was man bei den Mäusen sieht, dass die Katzenurin nicht mehr abstoßend finden, dass du das blockieren kannst mit Haloperidol. Haloperidol blockiert Dopaminrezeptoren. Und da schließt sich quasi der Kreis, dass wir sagen, okay, anscheinend scheint es irgendeinen Ansatzpunkt zu geben im hormonellen Zusammenspiel im Gehirn, was dafür sorgt, dass durch Toxoplasmen Verhaltensmuster verändert werden.
Darf ich noch einmal den Devil's Advocate spielen oder was Kritisches zu sagen?
Natürlich.
Wenn du Haloperidol bekommst, ist dir alles egal. Also, ich habe im Rettungsdienst gearbeitet und da öfter mal Leute unter die sogenannten Haldol-Zombies transportiert oder in Einrichtungen gesehen. Und der Sinn von wenn du das ausreichend dosierst, ist ja, dass dir halt alles scheißegal ist. Darum geht's ja quasi.
Die Frage ist, was ist der Mechanismus? Warum ist dir alles scheißegal?
Ja, nein, klar, aber ich denke nur, dass wenn es darum geht, ob dir ob du nicht mehr auf Katzenurin so reagierst, ich könnte mir vorstellen, dass das halt interessant zu untersuchen wäre, ob die auf andere Substanzen dann nicht, also ob das für alle Substanzen gilt oder ob das nur spezifisch für Katzenurin gilt. Also ob du vorher irgendwie, weiß ich nicht, Knoblauchkacke fandest und dann nachher das immer noch Kacke findest, aber bei Katzenurin ist es nicht so. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, natürlich. Ja, man müsste natürlich auch quasi die gegenteilige Hypothese testen, Leute mit Dopamin überdosieren und dann schauen quasi, ob sie, je mehr Dopamin, umso ekliger ist Katzenurin oder sowas. Oder andersrum, umso besser finden sie. Wie auch immer, worauf ich raus wollte, ist dieser Mechanismus, dass Parasiten oder auch andere Krankheitserreger, bei Syphilis wurde das auch postuliert, dass das Bakterium, was Syphilis verursacht, Menschen sexuell aktiver macht.
Mhm.
Dass Krankheitserreger das Potenzial haben, Verhalten mitzusteuern und zu verändern. Und gerade bei so Beispielen wie mit diesem Leberegel oder dieser Wespe, wo man sich denkt, das sind so krass abgedrehte Strukturen, wie kann sich sowas entwickeln? Hat mir eine Erklärung relativ gut eingeleuchtet, und zwar, dass du je spezifischer ein Übertragungsweg ist, umso höher ist automatisch dein Selektionsdruck. Das heißt, umso präziser werden gewisse Merkmale auch ausgebildet. Das heißt, die Ameise, die nur bis zur Mitte vom Grashalm wandert, wird nicht gefressen. Die Ameise, die bis ganz nach oben wandert, die wird gefressen. So.
Ja, stimmt,
Und damit bilden sich so diese komplett abgedrehten Strukturen natürlich noch viel mehr raus in diesen Nischen. Das war mir nicht bewusst und das hat mir sehr eingeleuchtet.
Ja, total. Ja, interessant.
Ja, okay. Ich kriege mich wieder ein. Ja, also natürlich ist es nicht...
Nein, es ist mega spannend.
Ja, natürlich ist es nicht, wie du sagst, komplett kausal begründbar. Und es ist ja auch immer so, Wissenschaftler sind auch nur Menschen und springen auf Geschichten an. Ne?
Was?
Wir wollen ja immer die Hypothese auch belegen, die irgendwie für unser Gehirn am besten zu begreifen ist und die irgendwie ja gut nachzuvollziehen ist. Je komplizierter ein Mechanismus wird, umso schwieriger ist er zu erforschen, nicht nur, weil quasi die Komponenten mehr werden, sondern auch, weil wir Schwierigkeiten haben, dem zu folgen und weil wir immer diese Vorliebe haben, dafür die Geschichte erzählen zu wollen.
Klar, ich war jetzt gerade auch etwas überkritisch, ich finde das auch extrem faszinierend, ich war nur etwas überkritisch, um halt die Diskussion am Leben zu erhalten quasi, weil wenn ich da nur sitze und sage, ja, das ist sehr spannend, dann ist ja langweilig für die Zuhörerinnen und deshalb habe ich jetzt mal so ein bisschen dagegen geredet, aber ich finde das auch mega spannend und ich glaube, selbst wenn dabei nichts rauskommt, ist es ja doch häufig so, dass man dann entlang des Forschungsweges irgendwelche anderen lustigen Sachen rausgefunden hat, die dann wieder zu irgendwelchen Medikamenten oder sonst irgendwas Sinnvollem führen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, spannend, sehr, sehr spannend und bedrohlich, aber auch spannend. Mhm. Ich finde generell, wenn man so, um den Bogen wieder zu den Zombies zu schließen, immer wenn es darum geht, dass man nicht so den krassen Einfluss auf sein eigenes Verhalten hat, wie man das gerne hätte, dann setzt bei mir immer direkt kognitive Dissonanz ein und ich denke so, nein, das kann gar nicht sein, das darf nicht sein. Mhm. Aber im Endeffekt muss man sich nicht einbilden, dass man irgendwie komplett Herr über sein Verhalten ist. Ja.
Nee, auf jeden Fall. Und um das Ganze noch wieder in den Rahmen zu rücken, man muss jetzt nicht die Paranoia schieben, weil die Durchseuchungsgrade in Deutschland liegen so um die 40%. Was Toxoplasma angeht, das heißt, wir befinden uns alle in sehr guter Gesellschaft.
Ja, ja, alle risikofreudig. Okay. Zu meinem Thema können wir wunderbar überleiten, wo du gerade das mit Evolution gesagt hast. Ich würde gerne auf etwas eingehen, was ich im Studium oder sonst irgendwie schon mal gehört hatte, aber noch nicht so richtig eingeordnet hatte für mich. Und ich fand das Thema sehr spannend, und zwar die Allensche Regel, beziehungsweise die Allens Rule. Kennst du das? Mhm.
Boah, ja, das Bio-LK, es klingelt irgendwas. Wenn du es mir gleich erklärst, sage ich, ach ja, genau.
Ja, genau. Das, ich glaube, alle Bio-LKler, ich hatte Kunst- und Englisch-LK, mir hat das in der Schule niemand erklärt. Aber alle, die Bio-LK hatten, kennen das bestimmt. Es ist im Endeffekt einfach, Evolution ist das Übergebiet. Und es geht darum, dass 1886 oder so hat der Herr Allen postuliert, dass Säugetiere, die in kälteren Regionen leben, ihre Körperstruktur anpassen, dass die kleiner, gedrungener werden, damit sie nicht mehr so viel Oberfläche haben und nicht so viel Wärme verlieren. Darum geht es im Endeffekt. Wie ich darauf gekommen bin, ich wurde gefragt, warum Hasen lange Ohren haben. So, ne? Und die Antwort ist zweifaltig. Und zwar einmal, damit sie besser hören, Richtungshören ist schon sehr gut ausgeprägt bei Hasen, aber auch Temperaturregulation. Weil wie ganz viele Tiere, die lange große Ohren haben, da sind Gefäße drin und im Endeffekt ist das wie so ein Wärmeaustauscher im Auto oder sonst wo oder in der Klimaanlage. Wenn die Gefäße weitgestellt werden, fließt da viel Blut, hat eine hohe Oberfläche, dass die Wärme kann abstrahlen. Und die Hasen kühlen sich damit runter. Und was ich dann rausgefunden habe, ist, dass mir war klar, dass Tiere in wärmeren Regionen größere Ohren haben. Mhm. Allein, wenn man sich mal so unseren Fuchs anguckt und den Fennek, den Wüstenfuchs, ne, so ein Fennek besteht ja quasi nur aus Ohren. Mhm. Und da war das sehr deutlich. Aber
deswegen
auch bei
sind
so.
Die auch so süß.
Ja, wirklich. Ich finde Fennex so wahnsinnig süß. Vor allem, ich habe so ein Video gesehen, dass wo so ein Fennec aus einer Höhle kommt, aus so einem Erdloch, und man sieht wirklich erstmal nur Ohren, dann sieht man diesen süßen Kopf und da kommt so ganz wenig Körper hinterher. hier so der, die, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, das sind, glaube ich, keine Hasen, sondern das sind, glaube ich, so Kaninchenhybriden oder irgendwie sowas, die man halt hier so in städtischen Parks sieht. Ja, die gibt es halt in ganz Europa. Und die
Legekaninchen.
Nein, aber sind das nicht so? Das ist doch.
Das sind Kaninchen, also oder? Das sind nicht stinknormale Kaninchen.
Ich dachte, das sind irgendwelche Kaninchen-Hasen-Hybriden, aber ich hab keine Ahnung. Das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen. Also, falls da draußen Karnickel-Expertinnen oder Experten sind. Boah, das würde
ich
mal hart
anzweifeln. Ich glaube, Kaninchen und Hasen haben nicht so viel miteinander zu tun.
Nein, gar nichts?
Bitte klärt uns auf.
Ja, ich glaube, das eine ist. Egal, bevor ich jetzt weiter. Egal. Ja, okay. Gut, was ich eigentlich sagen wollte: Die langohrigen Viecher, die wir hier draußen in den Parks sehen, was auch immer sie sein mögen, die haben eine durchschnittliche Ohrlänge in Deutschland von 5 bis 6 Zentimetern. Und wir müssen nur nach Spanien gehen. Da haben die gleichen Viecher, langohrigen, eine Ohrlänge von 7 bis 8 Zentimetern. Und das fand ich schon interessant, dass so ein paar Breitengrade den Unterschied da machen. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und nur so ein paar interessante Beispiele. Bären zum Beispiel, je nördlicher man kommt, so der klassische Eisbär, die haben ganz winzige kleine Ohren und sonst auch sehr kurze, stämmige Gliedmaßen und sind einfach sehr gedrungen, im Gegensatz zu so einem Brillenbär zum Beispiel, der irgendwie größere Ohren und etwas längere Gliedmaßen hat. Und dann gibt es so Ausnahmen von der Regel, zum Beispiel Elefanten. Weil Elefanten, irgendwie eigentlich macht es keinen Sinn, dass Elefanten überall auf der Welt einfach verdammt groß sind, egal wie südlich oder nördlich sie leben. Und das zeigt wieder, dass so Evolution.
Aber war das nicht so, lass mich kurz. Ja. War das nicht auch so, dass man die indischen und die afrikanischen Elefanten auch an ihren Ohren unterscheidet?
Ja, genau.
Und jetzt ist Indien nicht so, jetzt mein Geografiewissen, ne? Indien ist ja jetzt,
Es hängt davon ab, wo du in Indien bist, weil das Elefanten leben ja mehr so in Zentralafrika und Südafrika die haben große Ohren und die in Indien, die haben eher kleinere Ohren. Ja. Aber sind jetzt, wenn du in
Südindien bist. Aber so von der Höhe her, ich gucke das jetzt nach. Von der Höhe her ist Indien mehr so Höhe Nordafrika, oder nicht?
Ja, hängt davon ab, wo du in Indien bist, weil das ja so lang gezogen ist.
Okay.
Wenn du in Südindien bist, da bist du schon ziemlich krass äquatornah. Oder? Ach, check das mal kurz. Ich erzähl mal weiter in der Zeit. Ja. Auf jeden Fall geht's, das Elefantenbeispiel, das dient einfach nur dazu zu zeigen, dass Evolution nicht
die Spitze unten ist so auf der Höhe von Zentralafrika.
Ja, ne? Genau. Es geht halt nicht immer nur um eine Achse, sondern Evolution hat ganz viele Gründe. Zum Beispiel, wie komme ich gut an Futter? Und wenn ich halt wenn ich ein gutes Futterangebot habe, dann neigen Tiere dazu, gerade die Männchen, immer größer und stärker zu werden und wachsen dann halt im Laufe der Evolution und werden immer riesiger bis zu einer gewissen Grenze, wo sie dann halt sich nicht mehr gut versorgen können. Das fand ich ganz interessant. Und dabei möchte ich bei diesem sehr soften Thema, das ich trotzdem interessant finde, möchte ich mit einem Funfact abschließen. Bären sind ja ziemlich gefährlich. So, wenn man mal in Kanada war, weiß man, dass man da Vorkehrungen treffen muss, wenn man wandern geht, dass man halt bärensicher ist und man hat irgendwie immer Bearspray dabei und diesen ganzen Kram, weil so ein Bär dich halt ja easy wegbimst, wenn du dich dumm anstellst. Die sind jetzt nicht böse, aber die sind halt nicht zu unterschätzen. Schaut euch mal bitte nur die obere Hälfte des Kopfes von einem Bär an, ja, diese Öhrchen. So von so einem Braunbär oder so. Wie kann ein Tier, das so gefährlich ist für Menschen, so niedliche Ohren haben? So
niedlich aussehen, ja.
Das macht keinen Sinn. Ja. Das hat mich groß verwirrt. So. Das war mein Thema.
Ja.
Die Ellen'sche Regel.
Es ist auch, Bären würden sich hart verarscht vorkommen, wenn die wüssten, dass wir jedem kleinen Kind so ein Kuscheltierbär ins Bett stecken.
Ja, wirklich.
Hallo?
Die großen Landräuber sind für Babys zum Kuscheln da.
Ja.
Ich möchte übrigens anmerken, dass meine Tochter kein Kuschelbär hat, sondern ein Kuschelgürteltier.
Ein Kuschelgürteltier?
Ja, meine Schwester
Weil
hat
sie ihr... ein Corona-Kind ist? Nein, stimmt ja gar nicht.
Hallo, sie ist kein Corona-Kind, sie ist ja, während Corona geboren, sie wurde nicht während Corona gezeugt. Das ist ein Unterschied. meine Schwester hat ihr Gerd das Gürteltier geschenkt. Das ist so ein süßes kleines Gürteltier, sehr niedlich.
Okay, damit sind wir auch wieder beim Thema Individualismus, ja. Nicht 0815 die Kuschelbären, sondern ich hatte
Ganz
schon,
genau.
ich hatte, da war ich noch nicht mal eins, da war ich schon besonders. Ich hatte nämlich ein Kuschelgürteltier.
Richtig, okay, und ein Kuschel-Espresso. Gute Freunde haben aufgrund unserer Kaffeeliebe, haben sie meiner Tochter so eine kleine Plüsch-Espresso-Tasse mit Espresso geschenkt. Das ist mega süß.
Ich glaube, das war eher für dich, oder?
Vielleicht. Ja. Den findet sie auch eher, glaube ich, nicht so spannend, aber ich finde den sehr toll. Aber Gerd, das Gürteltier geht ab.
Wunderschön. Okay, Karim, wir haben uns hart verquatscht heute. Wir sind voll über unsere Aufnahmezeit, aber passiert.
Das ist okay, wenn man so interessante Themen hat.
Auch.
Gut, also nochmal ein kurzer Aufruf, wenn ihr Hasen-Kaninchen-Experten seid oder einfach in Zoologie besser aufgepasst habt als wir, schickt uns doch mal kurz, was der Unterschied zwischen einem Hasen und Kaninchen ist und ob die sich verpaaren können und was hier draußen in Parks rumrennt, bitte.
Nein. Okay, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich nicht verpaaren.
Okay, Jana ist sich sehr sicher, dass sie sich nicht verpaaren können. Ich halte dagegen, klärt uns auf.
Boah, jetzt würde eine Welt für mich zusammenbrechen, wenn ihr das... Okay, ja, ich bin gespannt, was kommt.
Okay.
Alles klar. Gut, wir hören uns, Karim.
Bis in 2 Wochen.
Geh mal deinen Espresso kuscheln.
Mach ich. Ciao.
Ciao.
Also, nochmal der Aufruf. Schreibt uns auch eine E-Mail an breakingvet@gmail.com oder schreibt mir bei Instagram unter @der-YouTube-Tierarzt, ob Kaninchen und Hasen sich paaren können. Das interessiert mich jetzt wirklich. Ich werde es auch nicht vorher googeln, bis ihr mir schreibt. Also, wir freuen uns. Bis nächstes Mal.